Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Seitenweise Glück, denn die liebe Dörte, hi Dörte.
Hallo Hella.
Und ich sind nicht alleine im Studio, sondern wir haben eine Gästin da und zwar Silke Jellinghaus. Hallo liebe Silke.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Ja, liebe Silke, wir freuen uns schon sehr, was du uns wohl zu erzählen hast nachher. Bestimmt sehr viele spannende Dinge. Es geht um das Thema Übersetzungen von Romanen, weil wir besprechen immer mal wieder auch Romane, die meist aus dem Englischen übersetzt sind, muss man sagen. Und wir haben uns immer mal wieder gefragt, wie das denn eigentlich so genau funktioniert, was man dabei beachten muss, ob es Wörter gibt, über die man besonders viel nachdenkt und ähnliches. Und deswegen freuen wir uns riesig, dass du uns ein bisschen in dieser Sonderfolge aus deiner Arbeit erzählst.
Silke, du hast ja schon große Autorinnen und Autoren übersetzt, haben wir gesehen in deiner Vita. Jojo Moyes, Graham Norton dabei. Also du kannst uns bestimmt einiges erzählen. Aber bevor wir ins Gespräch eintauchen, erzähl du uns doch noch mal ganz kurz was über dich. Wie bist du geworden, was du bist?
Das ist eine ganz große Frage.
Oder, aber also beruflich.
Wenn wir jetzt über den Beruf sprechen wollen. Ja, also beruflich bin ich geworden, was ich bin, weil ich immer schon Literatur geliebt habe, auch als ich jung war. Dann habe ich Literaturwissenschaft studiert, Germanistik, Anglistik und Amerikanistik. Erst in Tübingen, dann in München, zwischendurch in New York. Da war eigentlich die Wurzel meiner beruflichen Laufbahn, weil ich da dann das College abgebrochen habe, weil das war mir zu langweilig. Und dann habe ich in New York City gearbeitet und zwar erst in einer Literaturagentur und dann in einem Verlag. Und in der Zeit, war ich so 20, habe ich beschlossen, das ist es. Großartig, den ganzen Tag über Bücher reden und Bücher lesen, besser geht es gar nicht. Und dann habe ich relativ zielstrebig versucht, auf so eine Stelle im Verlag hinzuarbeiten und bin dann bei Rowohlt gelandet, habe da 2000 angefangen, erst als Lektoratsassistentin, dann wurde ich Lektorin, erst im Unterhaltungssegment, dann später in der gehobenen Unterhaltung, bin zwischendurch nach Berlin gegangen, zu Ullstein, war da auch Lektorin, dann habe ich zwischenzeitlich Kinder bekommen, 1, 2, 3 und war dann feste Freie im Rowohlt Verlag, also Pauschalistin im Kindlerlektorat, das ist war wie eine Festanstellung mit bisschen mehr Freiheit, auch mal zu Hause zu arbeiten, was in dem vor Corona ja noch nicht so gang und gäbe war und für mich dann aber wichtig. Und in der Zeit habe ich natürlich wahnsinnig viele Bücher akquiriert und dann rausgegeben zum Übersetzen, rausgegeben zum Lektorieren, natürlich auch selber redigiert und lektoriert. Aber mich hat immer zunehmend auch das interessiert. Ich fand immer schade, dass das dann gar nicht mein Teil ist von meinem Buch, das ich da gerade gefunden habe, sondern dass ich das weggeben muss und habe dann parallel zu meinem Beruf, so 2010, glaube ich, war das erste, angefangen auch zu übersetzen. Kollegen mir ihre Bücher gegeben, damit ich es mal probieren kann und das hat mir irre Spaß gemacht. Und 2018 habe ich dann beschlossen, dass ich aus dem Verlag rausgehe und mich selbstständig mache, weil ich eben dem mehr Raum geben wollte. Also ich wollte mehr übersetzen, ich wollte auch vielleicht mal selber schreiben. Immer so Sachen, für die man keine Zeit hat in so einer Festanstellung. Und ich dachte, jetzt ist der Moment, jetzt muss ich das einfach mal probieren. Und deswegen bin ich seitdem eigentlich vollberuflich auch noch freie Lektorin, aber hauptsächlich Übersetzerin und habe auch schon selber geschrieben. Also ist das gekommen.
Wie viele Bücher hast du denn bis heute übersetzt? Weißt du das?
Ich habe extra, weil ihr die Frage vorab geschickt habt, habe ich extra meine Übersetzungsliste aktualisiert und es sind 47.
Wow.
Ja.
Und gibt es daraus welche, die dir noch besonders in Erinnerung geblieben sind? Also Highlights oder besondere Herausforderungen oder ähnliches?
Ja, schon immer wieder. Aber ich glaube, aus unterschiedlichen Gründen. Weil es gibt natürlich Bücher, über die man lacht beim Übersetzen, die einem so ganz leicht von der Hand gehen. Wie zum Beispiel Emily Henry war so ein Buch, das flutscht einfach. Und das ist fast so, als würde man lesen und man hat die Freude der Leserin beim Übersetzen. Und es gibt aber auch Bücher, was mir auch sehr Spaß macht, ist dieses literarische Übersetzen. Also ich habe letztes Jahr ein Buch übersetzt, das heißt Die Schönheit der Rosalind Bone im Goya Verlag. Und das war ein walisisches Buch. so ein abgründiger Dorfroman, der fast schon lyrische Passagen hatte. Da ging es viel um den Wald und diese düstere Atmosphäre. Letztlich war es ein Buch über Missbrauch. Aber das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, das sprachlich zu gestalten. Also ich glaube, ich brauche mal ein bisschen Herausforderung. Ist für mich schon wichtig, damit es Spaß macht.
Ganz kurzer Hinweis an dieser Stelle. Alle Titel, die Silke uns nennt und die im Laufe des Podcasts noch genannt werden, die findet ihr in den Shownotes, falls ihr da was nachkaufen wollt und was spannend findet.
Ich habe mich gerade gefragt, weil du als erstes Emily Henry angesprochen hast und wir haben ja auch gerade schon gehört, Jojo Moyes war auch schon dabei. Ist es eigentlich ein Unterschied, wenn man, ich sag mal, klassische Unterhaltungsliteratur übersetzt oder wie jetzt eines der letzten Bücher, Die Festung, gerade bei Hoffmann und Campe erschienen, ein Thriller oder ein Krimi, jetzt steigen wir wahrscheinlich schon total tief ein, aber bei Unterhaltung liest man das ja häufig in so in einem Fluss, bei Krimi rätselt man mit oder muss nochmal zurückblättern und denken, wie war das jetzt? Macht das auch in der Übersetzung einen großen Unterschied?
Klar, man achtet auf ganz andere Dinge. Also es ist ja immer, also übersetzen bedeutet ja, dass ich auch für eine Zielgruppe übersetze. Also ich stelle mir natürlich vor, welche Leserinnen werden das lesen und worauf legen die Wert? Was ist wichtig? Und bei Frauenunterhaltung, Liebesromanen, da geht es natürlich wirklich stark um die Emotionalität und dass man nicht hängen bleibt an schwierigen Wörtern oder schwierigen Satzkonstruktionen, sondern dass man da so versinken kann und dass es ganz natürlich klingt. Und bei so einem Spannungsroman wie Der Festung, da gibt es natürlich viel mehr Dinge, die man beachten muss, was die Konstruktion angeht, weil sich Wörter wiederholen, Sätze wiederholen, sich mit Bedeutung aufladen, plötzlich was ganz anderes heißen. Das muss man immer mitdenken beim Übersetzen schon, dass man nicht zu viel verrät, dass man unschuldig bleibt sozusagen in einer Szene, die dann hinterher ganz anders sich darstellt. Das ist schon anders, aber das ist ja auch das Spannende, dass man sich auf jedes Buch einstellen kann.
Hast du denn ein Lieblingsgenre?
Ich mag tatsächlich gerne Liebesgeschichten und so, also atmosphärische Frauenunterhaltung, würde ich sagen. Gerne mit so ein bisschen einem Zeitkolorit. Ich habe zum Beispiel gerade von Graham Norton das neue Buch Frankie übersetzt. Das spielt im Irland der 50er Jahre. Dieses katholische, enge, strenge. Also das ist auch ein tragisches Schicksal dieser Heldin. Und dann kommt sie nach New York in diese Kunstszene der 70er und 80er Jahre, Andy Warhol und Studio 55 und so. Und das macht natürlich Spaß, wenn man die Recherche hat, man lernt was. Man muss aber auch diese Atmosphäre transportieren. Solche Bücher mache ich am liebsten. Also ein bisschen Zeitkolorit, aber eine starke Heldin, mit der man mitfiebert. Gerne ein bisschen Liebe.
Wie viel Recherche steckt denn in so einer Übersetzung? Also weil du jetzt gerade sagst, dass man den Zeitgeist ein bisschen mitbekommt, auch so die Atmosphäre, die herrscht, ja bestimmt auch die Art und Weise, wie zum Beispiel gesprochen wird. Ne? Das muss sich ja auch übersetzen, auch wenn das eine bestimmte Stimmung transportieren soll. Also was würdest du sagen, wie viel recherchierst du da noch abseits von der puren Übersetzungsarbeit?
Viel. Zum Beispiel bei der Festung hier, das Setting ist ja eine echte Festung, die es gibt, eine Seefestung in der Meerenge von Solent vor Bournemouth. Und man konnte das googeln. Also ich konnte mir diese Festung im Internet angucken und dann hatte ich natürlich ein viel besseres Bild davon. Das ist bei historischen Büchern natürlich noch mehr so. Also meistens ist es so, dass man ja was im Kopf hat, also bei so 50er Jahren, was man da gelesen hat oder 19. Jahrhundert, also dafür muss man eben auch ein bisschen belesen sein, glaube ich, dass man nicht ganz von vorne anfängt und sich anlesen muss, wie die Leute damals gesprochen haben. Aber klar, man muss sich da reindenken, sich erinnern, was habe ich gelesen in der Zeit. Zum Beispiel, dass Männer sich mit Meister ansprechen oder so. Das hat man ja so humoristisch gemacht in den 50er Jahren. Solche Sachen muss man dann einfach wissen, die müssen einem präsent sein, die kommen dann hoch bei der Übersetzung.
Ja klar, und wie übersetzt man das Wort Meister, das im Zweifel im Englischen eine andere Ansprache ist.
Oder sowas.
Ja,
genau.
Dann irgendwie ins Deutsche. Nicht eins zu eins, sondern mit einem Gespür dafür, wie das jetzt umgangssprachlich da verwendet wird. So.
Wie die Gesprächssituation ist, genau. Ja. Also das ist.
Ja. Ich finde das ganz interessant, weil ich finde, wenn man Übersetzerin hört, dann denkt man, ah ja, okay, die kann gut Englisch und die kann gut Deutsch. Jetzt mal ganz, ganz grob gesagt. Und man übersetzt halt. Aber ich finde, dass da noch so viel anderes auch eine riesengroße Rolle spielt, finde ich einfach total spannend. Was würdest du denn sagen, wie sieht das prozentual aus? Also wie viel ist diese eigentliche, sich ganz simpel vorgestellte Übersetzungsarbeit denn, was für einen prozentualen Anteil hat die im Entstehen und Übersetzen eines Buches?
Das ist eine total interessante und auch eine total relevante Frage, weil wir uns ja in Zeiten von KI immer wieder rechtfertigen müssen. Auch als Berufsstand sozusagen sind wir noch hat es noch eine Berechtigung, dass Menschen Bücher übersetzen? Oder kann das nicht einfach auch die Maschine machen? Und deswegen prozentual, das ist ja schwer zu sagen, aber ich würde sagen, 70% muss man durchdenken. Also Sprache hat einfach ein Hinterland, eine Kultur. Also da muss man dann idealerweise die kennen oder sich eine Vorstellung davon machen können, aus der man raus übersetzt. Aber noch stärker hat man natürlich präsent die, in die man rein übersetzt. Und so eine Maschine kann das natürlich nicht leisten, auch nicht die Recherche und so. Also es ist schon, es gibt Sätze wie, er stand auf, trat ans Fenster und nahm einen Schluck aus seiner Tasse. Das kann wahrscheinlich eine KI machen, aber das ist ein geringer Anteil in Romanen, würde ich sagen.
Hast du eine Angst, sag ich mal, dass sich der Berufsstand innerhalb kürzester Zeit verändert? Oder sagst du, nee, weil das sind genau die Dinge, die eine Maschine nicht leisten kann und ich bin da ganz entspannt, was so die Zukunft angeht?
Ich glaube, das sind wenige Leute im Moment sehr entspannt, was die Zukunft ihrer Berufe angeht. Und als Übersetzerin schon mal gleich gar nicht. Es verändert sich natürlich jetzt schon eklatant. Also es sind ja viele Fälle inzwischen schon bekannt, in denen, die haben Kolleginnen von mir dann auch publik gemacht, denen eine KI-Übersetzung angeboten wurde zum Redigieren statt einer Übersetzung. Dann für ein Viertel von dem Seitenpreis, den man als Übersetzerin bekommt. Und die haben das dann abgelehnt. Es gibt aber sicherlich eine Dunkelziffer von Leuten, die das macht, einfach weil sie auf das Einkommen angewiesen sind. Also Verlage versuchen schon an der Stelle Geld zu sparen. Und das bedroht natürlich auf jeden Fall unseren Beruf. Ich bin mir sicher, dass es immer weniger Übersetzerinnen geben wird, die davon leben können. Und es wird sicherlich immer mehr auf KI-Übersetzungen zurückgegriffen werden. Aber vielleicht auch von beiden Seiten. Also es gibt natürlich auch als Übersetzerin die Möglichkeit, dass man sich so da Dinge leichter macht oder vorübersetzen lässt. Das ist auch vorstellbar. Also ja, das ist natürlich eine große Veränderung einläuten.
Aber ist das nicht total schwer, wenn man eine Übersetzung nur vor sich hat und dann noch das Redigieren, Lektorieren soll, wenn man vielleicht gar nicht das Original dann kennt, auch was so Stimmung und bestimmte Sprachgegebenheiten und so angeht?
Man muss das Original auch haben. Also man könnte niemals so einen Text redigieren, weil die KI produziert ja Fehler. Also das basiert ja alles auf Wahrscheinlichkeiten, was die da macht. Also wie wahrscheinlich ist es, dass an der Stelle dieses Wort hingehört? Und das geht eben oft auch schief. Also wenn man...
Also im Grunde ist es dann aber mehr Arbeit, oder?
Ja,
also,
es ist mehr Arbeit, weil man muss zwei Texte abgleichen, hat was vor der Nase, was man selber vielleicht anders gemacht hatte, muss es sich dann nochmal neu, also eigentlich kann man keinen Satz so stehen lassen, würde ich mal an die denken, also im Augenblick, keine Ahnung, wie die KI in 5 Jahren ist, aber man muss es alles anfassen und kriegt sehr viel weniger Geld und vor allem bekommt man auch kein Copyright. Das ist ja auch noch so ein wichtiger Punkt, man hat ja als Übersetzerin Copyright an dem deutschen Text. Wenn man da irgendeine KI-Übersetzung redigiert, wer hat eigentlich dann das Copyright? Gibt es eins? Das ist dann auch so eine Frage.
Ja. Mhm. Ja. Du hast gerade eben gesagt, Bezahlung pro Seite, Seitenpreis.
Ja.
Ist das die gängige Währung?
Ja.
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 Was ist denn da so ein Durchschnittspreis? Wie viel bekommt man da so?
Also einige Verlage zahlen 15 Euro, andere 25. Es hängt von der Schwierigkeit des Textes ab, davon, ob es Hardcover oder Taschenbuch ist, davon, wie erfolgreich man als Übersetzerin ist. Also es ist unterschiedlich. Aber dafür, ich würde sagen, die Spanne geht von 15 bis 30 Euro.
Das heißt, man freut sich immer, wenn man dicke Bücher angeboten bekommt?
Nee.
Nein?
Das ist zwar mehr Geld, aber das ist natürlich auch mehr Arbeit. Ja. Und manchmal denkt man sich schon, auch bei manchen Büchern zugegebenermaßen, denkt man sich, wie lange geht das jetzt noch?
Hast du denn während deiner Arbeit Kontakt mit den AutorInnen der Originalversion? Also wenn du jetzt zum Beispiel das Buch von Emily Henry vor dir hast und du hast das jetzt, bist dabei, das zu übersetzen, hast du dann auch Kontakt mit Emily Henry, wenn du Nachfragen hast? Oder wie läuft sowas?
Nee, also ich kann immer die Lektorin, die mir das den Auftrag gegeben hat, bitten, mir den Kontakt zu geben. Mache ich, aber ich habe das, glaube ich, noch gar nie oder einmal gemacht, weil ich finde, es ist ja selten das Problem, dass ich nicht verstehe, was da steht. Mein Problem ist ja eher, wie transportiere ich es so, dass es die Funktion, die es im englischen Text hat, auch im deutschen erfüllt. Und da kann mir Emily Henry eigentlich nicht helfen. Also das ist für mich nicht besonders hilfreich, muss ich sagen. Also deswegen mache ich das eigentlich nicht.
Gibt es denn so bestimmte Bereiche, die besonders schwer fallen? Also wenn ich mir jetzt von meiner laienhaften Übersetzerseite überlege, wie ich so Bücher lese manchmal, da fallen einem ja schon gewisse Bereiche auf, wie zum Beispiel bei eingedeutschten Begriffen. Also mir fällt auf, dass vieles übersetzt wird, was ich zum Beispiel in meinem Alltagsdeutsch und in dem, was ich da lese, nicht übersetzen würde. Also gibt es so Bereiche, die schwierig sind abzugrenzen? Ich denke jetzt an sowas wie Smartphone. Ich lese dann manchmal auf seinen Handybildschirm gucken oder sowas, ne, wo ich denke, hey, also würde man das jetzt ja, glaube ich, auch gar nicht sagen im Sprachfluss und
ja,
so.
Ja, das ist eine schwierige Abwägung, weil man ja, glaube ich, immer denkt, man muss das möglichst deutsch machen. Aber Deutsch ist eben in dem Fall nicht Handybildschirm, sondern Handy oder Screen oder sowas, ja. Also ich glaube, ich würde das versuchen, immer so zu gestalten, wie meine Zielgruppe spricht. Also wenn ich jetzt einen Roman übersetze, in dem es um eine 60-jährige Frau geht, die auf Sylt nach sich selbst sucht, dann habe ich eine andere Sprache. Da geht es nicht so sehr um Technik, da ist es nicht so Englisch. Aber wenn es ein junger Liebesroman ist, dann schon. Also man muss sich das eben überlegen.
Genau das gleiche auch oft mit Titeln. Also bist du auch quasi damit beschäftigt, dass du dir einen deutschen Titel dann überlegst oder gibst den schon oder machst du Vorschläge und entscheidet jemand anderes?
Das kann alles vorkommen. Also die deutschen Titel macht eigentlich das Lektorat im Verlag und das weicht zum Teil ja stark vom englischen Titel ab. Hat natürlich Marketinggründe. Ein Titel wird einfach als Marketinginstrument angesehen und als Übersetzerin habe ich da jetzt wenig zu sagen. Ich werde manchmal gefragt, wie findest du den oder wie findest du den oder welchen findest du besser oder hast du einen Vorschlag? Eben weil ich natürlich auch als Lektorin gearbeitet habe, 18 Jahre lang und mir ungefähr ein bisschen vorstellen kann, was dann damit erreicht werden soll mit einem Titel. Aber eigentlich ist das überhaupt nicht meine Aufgabe. Das hat nichts mit meiner Arbeit zu tun.
Ja, da gibt es ja auch interessante Trends gerade, finde ich. Also was mir auffällt, und ich meine, es ist bei Emily Henry auch so, dass viele Titel gerade aus dem Kosmos amerikanischer leichter Liebesroman gar nicht mehr richtig übersetzt werden. Ne? Happy ja. Place hieß, glaube ich, auch Happy Place von Emily Henry. Wir lesen gerade zwei Sommerromane, die so ein bisschen dazu passen. Die heißen auf Deutsch auch The Summer We Kissed.
Ja,
und
The Summer I Turned Pretty.
Ja, genau. Genau.
Ja. Ja. Ja, das liegt, glaube ich, daran, dass eine junge Zielgruppe, also meine Töchter zum Beispiel, die sind 16 und 18, die lesen fast ausschließlich auf Englisch die
Ach.
Bücher. Das machen natürlich nicht alle.
Okay. Ist das dein Einfluss? Nein?
Nein.
Weil, also Serien auf Englisch gucken, finde ich, ne, das ist ja inzwischen irgendwie angekommen, aber auf Englisch lesen finde ich ja interessant. Ja.
Das machen die eigentlich alle. Also ich habe, das hat nichts mit mir zu tun. Ich bin immer eher dagegen. Ich sage, du musst doch auch mal erstmal richtig Deutsch können. Also mir ist es wichtig, dass du richtig gut Deutsch kannst. Und ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass die Deutschkompetenz darunter ein bisschen leidet. Aber es ist in der Zielgruppe Teenager, die ja sehr viel liest. Also die sind ja viel Leserinnen. Dass die eben sehr gut Englisch können und dass die sich dann eher augenrollend lustig machen würden über einen eingedeutschten Titel, in dem sie durchhören, wie es eigentlich klingen sollte. Und deswegen lässt man das. Und auch, weil das kulturell ja inzwischen schon sehr nah ist. Also wenn die auf Netflix was sehen oder so. Verfilmungen haben ja dann auch oft wieder einen anderen Titel, nämlich den englischen. Also ich glaube, das ist ein deswegen Trend, weil das einfach näher zusammengerückt ist.
Und du hast gerade schon gesagt, die finden das dann auch eher komisch, wenn es einen eingedeutschen Titel gibt, wo man eigentlich schon rauslesen kann, wie der eigentlich auf Englisch heißen würde. Ich finde, das liest man auch oft in Übersetzungen, wenn man gut Englisch kann, dass man dann so ein bisschen stolpert über so eine Satzformulierung oder so einen Satzbau, wo man sagt, ich weiß jetzt genau, wie das eigentlich auf Englisch da stand und jetzt stolper ich hier so durch diesen deutschen Text. Ich muss sagen, das stört mich auch.
Das ist schlimm.
Ja.
Und das heißt auch, dass man es nicht gut gemacht hat. Also ich finde, die eigentliche Herausforderung am Übersetzen aus dem Englischen ist die Satzstruktur, weil die ja sehr anders ist. Und wenn man da zu sehr in der englischen Satzstruktur bleibt und die nicht aufbricht, und dann hört man das leider durch. Das ist dann ein Zeichen, dass es das nicht so gelungen ist an der Stelle.
Wie wichtig ist es denn dann für sowas, dass man zum Beispiel den Autor, die Autorin kennt? Also fällt es dann irgendwann leichter, wenn man schon mal was übersetzt hat und dann da ein bisschen anknüpfen kann?
Ja, es fällt schon ein bisschen leichter. Also man ist einfach, man hat den Sound im Ohr, sage ich mal. Man weiß, wie der Autor oder die Autorin schreibt und die Gestimmtheit einfach des Textes und auch, was hat der für Eigenheiten? Macht er besonders lange Sätze? Sind die Dialoge nicht so? Ist er nicht so? Hat er nicht so Lust auf Dialoge? Muss ich da an Lebendigkeit rauskitzeln? Was was geht, weil es zu wenige gibt oder so. Da hat man dann schon ein bisschen Erfahrung. Und das ist ein bisschen auch wie Heimkommen. Es fühlt sich wirklich dann irgendwann zu Hause an, wenn man die Stimme des Autors einfach so im Ohr hat.
Hast du da einen Autor, eine Autorin, die du im Ohr hast?
Ja, Graham Norton zum Beispiel habe ich immer sehr im Ohr. Da habe ich jetzt, glaube ich, schon 5 Bücher oder so übersetzt, mindestens. Und die spielen ja, die fangen eigentlich immer in Irland an oder spielen in Irland. Und der hat sowas Elegisches, ein bisschen Trauriges, sehr genau Beobachtendes, aber gleichzeitig auch ein bisschen Distanziertes, das ich sehr mag. Und das ist so ein Autor, bei dem ich immer gerne wieder lande.
Lustig. Wie hieß das Buch, Hella, das wir von Graham Norton gelesen haben?
Das war so ein ganz kleines, dünnes.
Der Schwimmer.
Ja.
Schwimmer.
Ja. Hast du auch übersetzt?
Ja.
Ach, schön. Aber ich weiß, was du meinst, weil ich erinnere mich daran, als wir das hier vor über einem Jahr, glaube ich, besprochen haben. Falls ihr Interesse habt, scrollt mal zurück in unserem Feed und sucht nach der Folge. Da haben wir lange über die Stimmung gesprochen. Weißt du, da haben wir gesagt, ach, wir würden gerne in diesem Garten an der Küste sitzen und irgendwie einen Gin Tonic mit der Frau trinken, die sich da abends immer hinsetzt und ihren kleinen Sundowner nimmt.
Ja.
Und das ist es vielleicht auch, diese Stimmung, die dann da so rüberkommt, ne?
Genau, ja. Also er hat so ein Faible für schöne Orte, aber gleichzeitig sind die immer so belastet. Das ist ganz interessant, ich mag das.
Ah, schön. Okay.
Bekommst du denn eigentlich Aufträge und dann das Manuskript und dann liest du das erstmal quer und sagst, ja, da habe ich Lust drauf oder nicht? Oder wie läuft so das, wie kommt ein Buch zu dir?
Ja, so läuft das. Also der Verlag meldet sich bei mir und sagt, ich habe hier eine Übersetzung. Dann erstmal, wenn die Rahmendaten geklärt sind, wann muss die fertig sein? Ich muss ja auch Zeit haben und ich muss es einplanen können, das ist wichtig. Dann kriege ich das geschickt, wenn ich sage, ja, das kann ich unterbringen. Und dann lese ich das quer und nicht ganz genau, nicht zu genau, damit das mich beim Übersetzen nicht langweilt. Also ich mache mir einen Eindruck, ob ich da reinfinde, ob ich da ein Gefühl für habe, ob ich glaube, dass ich das gut hinkriege und dann sage ich zu.
Und wie lange braucht man so? Ist das dann tatsächlich seitenabhängig? Also nehmen wir jetzt mal einen Roman mit so einer Durchschnittslänge von 400 Seiten vielleicht. Kannst du dann abschätzen, wie lange du dafür brauchst? Gibt es so eine Durchschnittsdauer?
Ja, ich würde sagen, ich rechne so 3 Monate. Und dann hängt das natürlich sehr davon ab, wie rechercheintensiv so ein Buch ist. Also bei der Festung, da habe ich mich ein bisschen verschätzt, weil das ist ja ein Escape Room Thriller. Mhm. Mit ganz viel Spielen, die auch sprachbasiert sind. Also da habe ich mir einen Wolf über, also gedichtet und gereimt und Anagramme erstellt und das hat schon sehr viel länger gedauert. Ich habe sogar Morsesprache gelernt und von englischer Morsesprache auf deutsche Morsesprache übersetzt und das dauert ein bisschen länger, das hatte ich nicht so eingeplant. Also man kann sich auch mal verschätzen, weil das ist dann ja auch lustig und spannend, wenn man auf sowas stößt und sich da reinfriemeln muss.
Und dann kann man wahrscheinlich nicht parallel noch ein zweites Buch übersetzen.
Nee.
Dann würde man ja komplett durchdrehen, gedanklich. Ja.
Also das kann ich nicht zumindest. Also ich muss dann schon in dem einen Buch bleiben. Ich kann nebenbei schreiben. Das mache ich manchmal. Dass ich so Timeboxing betreibe, wie man das ja heute sagt, dass man erstmal 2-3 Stunden am Tag das eine und dann den restlichen Tag übersetzen. Aber übersetzen muss dann also ein Text sein, sonst kommt man ja ganz aus der Stimmung raus oder der Atmosphäre oder dem Sound.
Du schreibst ja selbst auch historische Romane oder
ja,
sind ausschließlich historische Sachen, die du schreibst?
Also angefangen habe ich mit einer Familiengeschichte, die im alten Land spielte. Das war aber eher so eine Auftragsarbeit, da meinte der Verlag, wir brauchen noch eine Weihnachtsgeschichte, kannst du das machen? Und dann dachte ich, probier's mal, das ist kein historischer Roman. Der spielt in der Jetztzeit. Aber dann habe ich noch 2 Bücher geschrieben, die haben historische Komponenten auf jeden Fall. Ja, genau.
Da benutzt du aber ein Pseudonym.
Ja.
Weil du das nicht möchtest, dass das vermischt wird? Oder was ist der Gedanke dahinter?
Ja, ich würde ein bisschen meinen professionellen Lektorinnen und Übersetzerinnen-Namen davon freihalten zum einen. Das andere war, glaube ich, einfach ein bisschen auch Feigheit, dass ich dachte, wer weiß, wie das wird, ob das wirklich ein gutes Buch wird. Oh mein Gott, ich suche mir mal was zum Buch passt. Und jetzt hänge ich da an dem Namen irgendwie auch fest. Also jetzt bin ich Sanne Jellings, wenn ich schreibe.
Das hat aber auch einen Hintergrund, oder? Also wie du auf diesen Namen gekommen bist?
Nee, das war einfach lustiges Brainstorming mit einem Kollegen abends beim Wein. Ah, okay. Also es war keine so große tiefe Geschichte dahinter.
Okay.
Klingt ein bisschen wie mein Name.
Mir ist gerade noch eine Frage eingefallen, die ich auf keinen Fall vergessen will, weil sie umtreibt mich regelmäßig, wenn ich aus dem Englischen übersetzte Romane lese. Wann geht man vom Sie ins Du über? Weil ich denke mir jedes Mal, kommt es zu den komischsten Variationen, dass sich Menschen plötzlich küssen, die sich vorher noch gesiezt haben und danach duzen sie sich. Wo man denkt so, hä? Und das ist ja eine ganz schwierige Sache, weil da ja so viel Zwischenmenschliches drinsteckt. So viel ein Stück weit Kultur. Also hast du da eine Regel für?
Nee, da habe ich keine Regel. Da muss man einfach auch im Roman spüren, wann es jetzt auch gut ist. Also im Deutschen siezen sich ja auch zum Glück immer weniger Leute. Deswegen kann man sich das manchmal sogar sparen und die Leute duzen sich direkt. Aber ich mache manchmal, kommt drauf an, wie alt die Leute sind, auch eine Szene, die erfinde ich dann, wo jemand dem anderen das Du anbietet. Oder also ich würde auch immer darauf achten, dass sie sich nicht erst küssen, wenn sie sich vorher noch gesiezen. Also man muss einfach den richtigen Moment fühlen auch, weil jetzt wäre es vielleicht angemessen. Jetzt würde man in Deutschland ja vielleicht auch Du sagen. Oder
gut, kann ja natürlich auch ein spannender Handlungstwist sein, dass man plötzlich jemanden küsst, den man noch gesiezt hat.
Ja,
den man
anschließend auch noch weiter sieht. Genau,
vielleicht siezen möchte.
Ja. Das wäre aber sehr viel dazu erfunden, wenn man ein englisches Buch übersetzt. Ich glaube,
stimmt, das ist jetzt schwierig. Stimmt, weil das Sie an sich gibt, stimmt.
Ja. Aber wenn du sagst, du musst dann vielleicht ab und an nochmal eine Szene erfinden. Es gibt ja auch Bücher, die in der Übersetzung dann einfach auch dicker sind. Das hängt dann damit zusammen.
Nee, das hängt damit zusammen, dass Deutsch einfach viel länger dauert. Also 15% rechnet man, glaube ich, grundsätzlich,
ja,
weil die Wörter länger sind, weil die Satzkonstruktionen länger sind. Wir haben halt kein Gerund und so. Also ja, man muss das einfach bei uns öfter ausformulieren. Deswegen ist es grundsätzlich so.
Ja, ja, aber dann in den 15% versteckt sich dann die ein oder andere Szene.
Ja.
Die,
vielleicht.
Die es vorher noch nicht gab.
Na gut, aber das Etablieren des Du's kann man ja auch manchmal in einem Nebensatz abhandeln.
Genau.
Wir sagen du oder ja, ja, klar. Und dann hat man das irgendwie abgehakt.
Genau.
So wie wir das gemacht haben vor der Podcastaufnahme.
Genau, man stellt es einfach mal klar. Ja, da muss man auch gucken, wie die Figur das machen würde. Ja, und dann findet man da halt so einen Halbsatz meistens.
Lass uns noch mal ganz kurz über die Festung sprechen. Das ist jetzt auch das aktuellste Buch von dir.
Ich glaube, Frankie ist noch aktueller. Aber ja, ist eins der aktuellsten, die rausgekommen sind.
Was hat dich direkt bei der Geschichte dann auch angesprochen, wenn du sagst, du liest dann meistens so ein bisschen quer, da wusstest du ja noch nicht, wie herausfordernd das wird, dass du auch das Morse-Alphabet lernen musstest, aber was hat dich direkt an der Story angesprochen?
Die vielen Perspektivwechsel, weil das unterhaltsam ist, auch als Übersetzerin, sich für jeden, also wir haben da ja so ein Podcast-Interview auch in dem Buch, es gibt die Perspektive einer, also die Haupterzählung ist eine Reality-Show, die sich in dieser Festung abspielt. Dann gibt es Social-Media-Kommentare, dann gibt es Rückblenden auf die Castings, also verschiedene Textteile. Und das ist aber auch ganz unterhaltsam, wenn man da Abwechslung hat. Das fand ich gut. Und ich fand auch sofort die Heldin toll. Die hat mir so gefallen. Die war so unabhängig und so nahbar und hatte so eine nachvollziehbare Beziehung und schwierige Beziehung zu ihrer Schwester. Also das fand ich, also die hat mich gleich angesprochen und da hatte ich Lust, die zu begleiten sozusagen.
Und da hast du noch nicht erahnen können, wie viel man dann in so Escape-Spiele und so stecken muss. Also, weil ich kann es mir total vorstellen, wenn du sagst, das ist etwas, was sich auf Englisch reimt zum Beispiel und dann musst du dazu das deutsche Äquivalent finden. Das ist ja komplett mühsam eigentlich.
Ja, also ich habe das natürlich schon gemerkt beim Durchlesen und dachte, oh, ja, naja, das geht schon. Bis ich dann, also die einzelnen Spiele habe ich mir natürlich nicht angeguckt. Und da gab es eins, da ging es um Musiknoten. Und alle Wörter mussten mit den Buchstaben C, D, E, F, G, A, H, C auskommen. Ist auf Englisch natürlich nicht so schwer mit Get und Face, aber auf Deutsch. Also da hatte ich schon einen Knoten im Kopf. Aber das ist natürlich auch dann die Herausforderung daraus, was zu machen. Da muss man schon auch umschreiben. Also ich musste wirklich auch Passagen umschreiben, damit sie auf Deutsch funktionieren.
Und wie lange hast du dann gebraucht?
Ich brauche immer so lange, wie ich sage. Ich halte mich an meine Termine, ja.
Okay, krass.
Okay, das heißt, du hast dann die ein oder andere Nachtschicht einlegen müssen?
Längere Tage auf jeden Fall. Ich plane nie, dass ich den ganzen Tag übersetze.
Ja, okay.
Also ich habe immer Spiel, aber den habe ich dann auch ausgeschöpft. Also da muss ich dann auch schon abends ran.
Also in der Festung steckt jede Menge Übersetzungsherzblut.
Ja, kann man so sagen.
ja, jetzt kriegen wir ein bisschen Eindruck davon, wie viel Arbeit um das Sprachliche herum eigentlich noch in diesen Übersetzungen steckt. Hast du denn das Gefühl, dass Übersetzerinnen und Übersetzer genug Würdigung ihrer Arbeit erfahren?
Also nicht in finanzieller Hinsicht. Ich glaube tatsächlich, das ist also an der Untergrenze dessen, was man für so eine Arbeit bezahlen kann. In der Öffentlichkeit auch abnimmt, weil wir eben die KI haben und die meisten Leute sich nicht klar machen, wie voraussetzungsvoll so eine Romanübersetzung ist. Weil sie selber eben mit KI arbeiten im Urlaub und dann sprichst du da rein, ich hätte gerne das Schnitzel und dann klappt das. Aber so ist es natürlich in längeren Texten nicht. Und ich glaube, das Bewusstsein dafür sinkt eher. Weil viele Leute denken, Englisch kann ich auch, kann ich das auch irgendwie übersetzen. Aber dass man eben von einem kulturellen Kontext in einen anderen kulturellen Kontext übersetzen muss, zum Beispiel, das ist, glaube ich, nicht so bekannt. Und da gibt es ja zum Glück also Verbände wie den VDÜ oder so, die immer wieder auch dem Gesetzgeber gegenüber klar machen, welche Rechte sich daraus ableiten, wenn man sowas macht, welchen Schutz man auch braucht und sich dafür einsetzen und dafür kämpfen. Das ist gut und wichtig. Ich glaube, die Anerkennung, um deine Frage zu beantworten, ist nicht ausreichend groß.
Hella, ich habe mir gerade gedacht, wir nennen die Übersetzerinnen eigentlich auch nicht, wenn wir über Titel sprechen.
Weißt du? Es ist sehr selten tatsächlich, aber da müssen wir jetzt auch mal uns an die eigene Nase fassen und das auch mal machen. Wir haben auch einmal, erinnerst du dich, als wir über preisgekrönte Bücher gesprochen haben, ging es auch um den International Booker Prize, da wird ja der Übersetzer, die Übersetzerin auch mit ausgezeichnet. Das ist ja auch eine tolle Wertschätzung, aber natürlich ist es wahrscheinlich auch sehr schwierig, an so einen Preis ranzukommen, sage ich mal. Ne? Aber immerhin, da passiert schon was.
Ja, es hat sich auch sehr geändert. Also früher ist man ja im Impressum verschwunden als Übersetzerin. Wenn man zum Beispiel in den 50er, 60er Jahren diese Romane anguckt, da muss man immer im Impressum suchen, wer hat es eigentlich übersetzt. Und jetzt steht man ja immerhin auf der Titelseite. Manche stehen ja sogar auf dem Cover. Das hat sich schon verbessert. Ich bin also damit auch zufrieden. Also mehr öffentlich gesehen werden muss ich gar nicht. Das ist für mich jetzt zum Beispiel kein Anreiz. Mhm. Aber das ist vielleicht auch unterschiedlich. Manche Kollegen finden es eben wichtig.
Wie ist das denn, wenn du privat liest? Liest du dann im Original oder Übersetzungen? Oder kannst du überhaupt Übersetzungen entspannt lesen? Oder ist es so, dass du denkst, das hätte ich jetzt vielleicht anders gemacht oder so?
Ja, also leider nicht mehr ganz entspannt, muss ich sagen. Also ich lese viel im Original tatsächlich. Aber es gibt auch Übersetzungen, die ich mag. Also, aber ich glaube, das ist irgendwie normal, dass man guckt ja auch auf Netflix die Serien, wenn man die versteht, auf Englisch und nicht auf Deutsch, weil eben doch irgendwas immer verloren geht. Und nee, ich lese leider schon eher original.
Was liest du denn so? Hast du ein paar Tipps für alle, die zuhören?
Ja, ich habe tatsächlich einen Tipp. Das ist kein neues Buch. Die Lucy Barton-Reihe von Elizabeth Strout, kennt ihr die? Mhm. Genau, die habe ich in letzter Zeit gelesen. Und fand die zum einen großartig, weil man ja das ganze Leben, das ganze Panorama der Welt dieser Hauptfigur erfährt. Also Lucy Barton kommt aus ganz armen Verhältnissen, also bitterarmen Verhältnissen, arbeitet sich da raus, schafft es auf die Uni, lernt da ihren Mann kennen, der ist dann auch reich, dann kriegt sie mit dem Kinder, dann die Scheidung, zieht nach New York. Und dieses Amerika der 80er, 90er, Nuller Jahre. Und dann das letzte Buch am Meer, ist glaube ich 2022 erschienen, das behandelt die Corona-Zeit. Ich finde, wenn man das so am Stück wegliest, versteht man ganz viel darüber, wie sich die amerikanische Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten fast unmerklich entwickelt hat. Und im Moment steht man ja da und schüttelt fassungslos den Kopf, wenn man anguckt, wie die Zustände sind. Und diese Bücher haben, finde ich, also für mich das ein Stück weit ganz gut erklärt. Und deswegen würde ich den Leuten sehr ans Herz legen, die zu lesen. Das ist richtig interessant und informativ, abgesehen davon, dass es auch ganz tolle Texte sind.
Über wie viele verschiedene Bände erzählt sie da?
Es gibt jetzt 5, auf Deutsch gibt es 4.
Okay.
Der 5. kommt wahrscheinlich dann demnächst, denke ich.
Und die liest du im Original oder liest du die auf Deutsch?
Die habe ich auf Deutsch gelesen, weil ich da im Urlaub mal drüber gestolpert bin und das einfach mitgenommen habe aus der Buchhandlung. Und die sind großartig übersetzt.
Hast du wie Lieblingsautorinnen auch Lieblingsübersetzerinnen?
Nee, das kann man so nicht sagen. Das kann man so würde ich sagen. So weit ist es nicht. Okay.
Gibt es noch einen anderen Buchtipp oder andere AutorInnen, wo du sagst, die lese ich auch immer mal gerne?
Also ich lese tatsächlich auch gerne mal Sachbücher. Also weil ich eben, wenn ich Bücher schreibe oder auch wenn ich Bücher übersetze, auf Themen stoße und dann recherchiere ich dann ganz viel.
Gibt es so ein Thema, wo du bei der Recherche mal drauf gestoßen bist und was dich seitdem nachhaltig auch beschäftigt? Also vielleicht so eine Art Leidenschaft für ein Thema entwickelt oder so, so aus Versehen quasi?
Aus Versehen. Ja, also ich hatte ja immer diese Leidenschaft, deswegen auch mein letztes Buch, das Interesse an der Frauenbewegung. Also ich fand immer, dass man darüber zu wenig weiß und dass auch Kinder darüber zu wenig erzählt bekommen. Das ist schon so ein Interesse, das ich verfolge. Also Frauen im 19. Jahrhundert, wie haben die sich durchgekämpft? Wie sind die dahin gekommen, wo sie dann gelandet sind? Oder was haben die, welche Wege haben die uns bereitet? Und mit welchen Gedanken? Und mit welchen Hindernissen? Und was erkennt man vielleicht auch wieder? Das ist schon so ein Hauptinteresse.
Und wie weit sind wir gekommen seitdem?
Ja, genau.
Ja, ja. Und was entwickelt sich vielleicht auch jetzt dann wieder zurück?
Genau, wenn man mal in die USA guckt, also was ist auch bedroht? Was ist vielleicht eine Errungenschaft, von der wir dachten,
die bleibt
für immer und dann ist sie es nicht.
Ja. Ich würde gerne vielleicht abschließend noch eine Frage zum Berufsfeld stellen generell. Du hast gerade von deinen Töchtern erzählt, die anscheinend auch sehr viel, sehr gerne lesen. Wenn jetzt eine von den beiden zu dir kommt und sagt, Mama, ich möchte auch Übersetzerin werden, was würdest du ihr sagen?
Ich glaube, ich würde ihr abraten.
Ja?
Ja, weil ich nicht glaube, dass in 50 Jahren noch viele Leute davon leben können. Also ich würde immer sagen, lern die Sprache, übersetz, mach das. Aber lern auch noch irgendwas anderes oder geh doch wieder in den Verlag und lern was dazu. Also mein Erfolg als Übersetzerin hängt auch wesentlich davon ab, dass ich eben Lektorin war lange Jahre und eben weiß, was eine Lektorin in einem Text sucht und wie wichtig die Abläufe sind, wie wichtig das Zeitmanagement ist und sowas. Und das würde ich, glaube ich, immer empfehlen. Dann würde ich sagen, geh in den Verlag, mach eine Verlagsausbildung oder werd Lektorin. Also ich würde niemandem abraten, Literatur zu studieren, auf keinen Fall meinen Töchtern. Aber nur Übersetzung, das ist, glaube ich, zu schmal, um davon in den nächsten 50 Jahren leben zu können.
Das war jetzt ein bisschen Downer.
Das ist so viel halt.
Nee, aber man muss ja auch einfach mal realistisch bleiben bei der ganzen Sache. Ich fand es trotzdem total spannend, was du alles erzählt hast und vor allen Dingen, dass da noch so ganz viel mehr dahinter steckt, als in Anführungsstrichen einfach nur von einer Sprache in die nächste zu wechseln. Also vielen Dank für diesen Einblick.
Ja, und ich glaube auch, einfach perspektivisch gesehen, müssen wir vielleicht alle auch ein bisschen, um da jetzt noch einen Ausblick zu schaffen, gucken, wie man halt dann so kreative Arbeit einfach auch vielleicht verbinden kann, ne, mit einem Job in einer Unternehmenswelt, wo man bestimmte Abläufe lernt, wo man ne, vielleicht auch schon mal irgendwie bestimmte Dinge erreicht für sich und danach guckt, wie dann die Kreativität vielleicht in so einen Rahmen auch passt und ähnliches. Also vielleicht ist das auch eine Möglichkeit zu sagen, man muss vielleicht einfach schlau kombinieren, um Erfolg zu haben und darin aufzugehen, das Gefühl haben, ich komme an, wo ich gerne hin möchte, was ich mir wünsche. Weil in der Tat, also ich finde so, ist ja auch ein bisschen immer das, was wir so besprechen hier, Hella, ich finde diese die Arbeit mit Worten und die Welten zu erforschen, die uns einfach Bücher schenken und in die uns Romane mitnehmen, das ist ein riesengroßes Geschenk. Und man muss natürlich aber auch sehen, dass da eine Industrie dahinter steckt, die weiterleben muss, damit wir das auch einfach weiterlesen und weiter eintauchen dürfen und können.
So also, ist es.
Von daher vielen Dank, dass du uns mit in deine Welt genommen hast.
Sehr gerne.
Als Übersetzerin. Wir freuen uns, wenn ihr Lust habt, mit uns weiter zu schwimmen in der wunderbaren Welt der Bücher. Ihr könnt nächsten Sonntag wieder eine neue Folge hören. Da werden wir wieder zwei Romane besprechen und genau drauf gucken, ob die übersetzt sind und wenn ja, von wem.
Genau. Falls ihr uns in der Zwischenzeit vermisst, dann schreibt uns eine E-Mail an buchclub@bildderfrau.de. Wir sind auf Instagram auf dem Kanal von Bild der Frau. Den Podcast könnt ihr abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge. Ihr dürft ihn auch bewerten, am liebsten mit der vollen Punktzahl. Und wir lesen jetzt erstmal weiter.
Bis dahin.
Vielen Dank, liebe Silke. Und wir hören uns in der nächsten Folge.
Tschüss.